Hard Body Radio. Hardcore of your. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Hard Body Radio. Mein Name ist Pierre Lamilli.
Ich bin immer noch der Patrick.
Ja, wir haben ja gestern im Fußball gesehen, wie die Psyche eine sportliche Leistung teilweise in Luft auflösen kann. Hochgelobten Brasilianer, nur noch Zuschauer sozusagen der deutschen Nationalmannschaft gewesen. Ich denke mal, perfekter Interviewpartner für das Thema Kraft oder generell Leistung durch eine gute Psyche auch. Kann ja nur der Patrick sein. Wie wird es im Kraftsport denn generell sehen? Also ich meine, auf der einen Seite hat man ja so als generell als Sportler so ein inneres Feuer, was in einem lodert und so einen regelmäßig vorantreibt, so eine kleine regelmäßige Unzufriedenheit. Aber was ist noch nötig, um aus seinen körperlichen Voraussetzungen auch tatsächlich einen Erfolg herausholen zu können?
Also zunächst muss man da vielleicht festhalten, dass es ein bisschen einen Unterschied gibt zwischen Individualsportarten und Mannschaftssportarten. Zum einen spielt bei Mannschaftssportarten natürlich auch noch sowas wie Gruppendynamik eine Rolle, weil das sozusagen, wenn man richtig brennt und begeistert ist, dann ist das ja ansteckend. Und im negativen Fall, wenn man halt irgendwie total von irgendwas schockiert wird, wie das vielleicht gestern bei dem Spiel passiert ist mit den Brasilianern, dann kann das auch ansteckend sein. Also das heißt, wenn ich jetzt eine Mannschaft habe, wo vielleicht irgendwie ein Teil der Leute mental sehr stark ist und ein anderer Teil vielleicht sehr anfällig ist, dann kann das halt passieren, dass so was jetzt die Mannschaft runterzieht, dass das von dem einen Teil auf den anderen überschwappt. Im Positiven wie im Negativen. Das hat man jetzt im Individualsport nicht so. Da spielt natürlich Gruppendynamik aufgrund der Tatsache, dass man eben für sich kämpft, erstmal nicht so eine große Rolle. Und zum anderen denke ich, ist es auch noch so, dass das bei Mannschaftssportarten ist es ja auch immer so, dass man eine Spielsportart in der Regel hat. Und das ist auch nochmal ein bisschen was anderes von der, aufgrund des Zweikampfs, den man hat, auch ein bisschen was anderes als das, was wir im Kraftsport erleben. Also wenn du dir einen Kraft-3-Kämpfer zum Beispiel anguckst, dann kämpft der ja immer gegen ein Gewicht, genauso wie ein Gewichtheber, also immer sozusagen gegen ein Gerät, aber nie direkt gegen den Gegner. Natürlich möchte man die Leistung des Gegners toppen, aber man hat nicht diesen richtigen Zweikampf. Und das hast du halt beim Boxen zum Beispiel, hast du einen richtigen Zweikampf. Und beim Fußball ist es eben auch so. Du hast also einen richtigen menschlichen Gegner vor dir. Und da spielen, glaube ich, doch nochmal ein bisschen andere Prozesse eine Rolle.
Ja, wobei beim Kraft-3-Kampf, das ist ein ganz gutes Stichwort. Mir hat mal ein ganz guter Kraft-3-Kämpfer, der Harald Selsam, der hat mir mal gesagt, dass man auch im Kraft-3-Kampf natürlich durch eine psychologische Komponente seine Gegner zumindest unter Druck setzen kann, je nachdem, wie man zum Beispiel seine Versuche von dem Gewicht platziert.
Ja, klar, man kann das taktieren.
Ich glaube generell, das ist im Bodybuilding ja nicht anders. Also eigentlich ist in jeder Sportart so, dass der Tag, an dem der Wettkampf ist, das ist halt Tag X. Ja, also es ist ganz egal, ob du halt im Training schon mal 200 Kilo auf der Bank gedrückt hast, wenn du es halt beim Wettkampf nicht machst, dann ist es scheißegal. Genauso wie wir ja die typischen, vor zwei Wochen sage ich besser aus Bodybuilder kennen, die dann sagen, scheiße, beim Entwässern ist mir was schief gegangen, normalerweise sehe ich besser aus. Das mag vielleicht sein, aber es nützt ja nichts. Und dieser Druck, dass etwas vielleicht schieflaufen könnte, das ist, glaube ich, auch was die Leistung so ein bisschen hemmen könnte. Gestern, um nochmal auf das Spiel zurückzukommen, ist vielleicht eine Sache, die Mannschaft schon durcheinander gebracht hat, dass hier dieser Wirbel um diesen verletzten Spieler passiert ist. Wenn ich mich jetzt in einer Individualsportart, also ob das jetzt Strongman, Kraft-3-Kampf oder Bodybuilding ist, wenn ich jetzt mich diesem Wettkampftag näher, gibt es irgendwie einen Tipp, wie man sich am besten erdet? Was sollte man vermeiden? Ich meine, für viele Leute ist es wahrscheinlich so eine gewisse Nervosität, die sich dann aufbaut. Man kann den Wettkampf schon gar nicht mehr erwarten und die Zeit geht irgendwie nicht drum. Und jetzt hat ja vielleicht jeder so seine eigene Art und Weise, wie er diese Zeit noch überbrückt. Chris Cormier zum Beispiel hat hier ein paar Aufputschmittel genommen und ist die ganze Nacht in die Disco gegangen. Ob das jetzt so förderlich ist, weiß ich nicht. Aber vielleicht hast du ja einen Tipp, wie man so am besten dem Tag X entgegenfiebert, ohne dass einem jetzt vor lauter Aufregung die Schädeldecke wegfliegt.
Also zum einen hängt das davon ab, wie der Ist-Zustand ist. Das heißt, man muss sich angucken, wie der Athlet so drauf ist. Es gibt ja Leute, die sind von Haus aus relativ resistent und dann muss man vielleicht an anderen Sachen arbeiten, als bei jemandem, der vielleicht total nervös ist und wo wirklich tatsächlich irgendwie die Verminderung der Nervosität einiges dazu beitragen kann, dass man da mental in der richtigen Verfassung ist. Das ist die eine Sache. Es gibt aber schon eine Grundregel sozusagen, die man für jeden benutzen kann, eine Faustregel, die hilfreich ist. Also es hilft definitiv, wenn man sich versucht, mental auf die eigene Leistung und auf das technische Umsetzen der eigenen Leistung zu konzentrieren und soweit es überhaupt möglich ist, Parameter wie Platzierung oder das Ergebnis sozusagen des Wettkampfs komplett auszublenden. Der Druck kommt meistens dadurch, dass man sich ein bestimmtes Ziel gesetzt hat in Bezug auf Platzierung. Und das Problem ist aber auch, dass man auf die Platzierung in fast keinem Sport wirklich einen direkten Zugriff hat. Also ich kann halt nun mal durch meine Leistung nur beeinflussen, wie gut ich selber performe. Aber wenn ich ein Gegenüber habe, was halt nun mal aus welchen Gründen auch immer besser performt, dann ist es einfach so. Daran kann ich nichts ändern. Ich kann den Gegner nicht schwächer machen, als er ist. Das Einzige, was ich wirklich beeinflussen kann, ist meine eigene Leistung und darauf sollte man sich auch konzentrieren. Dann kommt es meistens automatisch, dass die Nervosität niedriger wird, aus einem ganz einfachen Grund, weil ich eben dann Einfluss auf das habe, was ich mir als Ziel gesetzt habe. Also das Ziel immer dahin setzen, wo ich auch selber Zugriff drauf habe. Wenn ich mir ein Ziel setze, dass ich irgendwie einen Wettkampf gewinnen will, dann ist das ein sehr schlechtes, ungünstiges Ziel, weil ich einfach auf die Platzierung keinen direkten Einfluss habe.
Ja, das ist ja genau das Problem, worauf ich hinaus will. Jetzt gab es ja zum Beispiel Amateur-Olympia, Gesamtsieger soll eine Pro-Card bekommen oder bekommt eine Pro-Card. Und derjenige, der dann nach dieser Pro-Card strebt, der muss ja dann gewinnen. Ja, wenn man sich das als Ziel setzt, ist natürlich schwierig. Gerade wenn nur einer gewinnen kann in einer ganz großen Anzahl von Athleten. Ich weiß nicht, bei Revolution hast du es ja vielleicht auch gesehen. Da kommen dann Leute, die stellen sich vor einen hin und die sagen, ja, Bodybuilding ist mein Leben. Und dann guckt die an und irgendwo die Vorstellung der Leute und die Realität, die klafft da noch sehr weit auseinander. Ist ja nicht schlimm, wenn man so Visionen hat. Aber was denkst du, wie wichtig ist das, dass die eigene Erwartungshaltung an sich selber und die Realität nicht zu weit auseinander liegen? Ich meine, ist klar, du wolltest ab einem gewissen Zeitpunkt, wolltest du auch mal dann deutscher Meister werden. Aber hättest du in den Strongman-Sport reingehen können, sag ich mal, bei dem ersten Wettkampf und sagen können, ja, also ich werde deutscher Meister?
Also das hängt auch wieder davon ab, wie man so drauf ist. Es gibt Persönlichkeiten, die für die kann das geeignet sein, sich so ein sehr hohes Ziel zu setzen. Das sind Leute, die sehr gut mit Frust umgehen können. Also das Problem ist halt einfach, wenn ich sage, ich will deutscher Meister werden, dann dauert das vielleicht 5, 6 Jahre, wo ich immer wieder nicht deutscher Meister werde, also mein Ziel nicht erreiche, bis ich vielleicht irgendwann mal an diesen Punkt angekommen bin, wenn es überhaupt passiert. Wenn ich jemand bin, der mit dieser Frustration umgehen kann, dann kann man das machen. Bei den meisten Leuten wird es aber so sein, dass es sinnvoll ist, sich ein Ziel zu setzen, was erstmal in greifbarer Nähe ist. Und wenn man eben wirklich so diese Vision hat, irgendwann mal der Beste des Landes oder der Beste weltweit werden zu wollen, dann sollte man sich zumindest Zwischenziele setzen, die erstmal in greifbarer Entfernung sind und sich immer, soweit es geht, auf diese Zwischenziele konzentrieren und nicht so sehr auf das übergeordnete größere Ziel, weil es ansonsten auch einfach das Problem ist ja, je nachdem, wie ich mein Ziel setze, kann man ja ein Ergebnis, was man erzielt, positiv oder als total negativ interpretieren. Das ist eine Interpretationssache. Wenn ich sage, ich möchte in die Top 3 kommen und werde Zweiter bei einem Wettkampf, dann fühle ich mich vielleicht super, weil ich sage, hey, bin nicht nur in die Top 3 gekommen, sondern war sogar Zweiter. Wenn aber mein Ziel ist, unbedingt gewinnen zu wollen, dann werde ich vielleicht todtraurig weggehen, obwohl ich auch einen zweiten Platz belegt habe. Das heißt, die Platzierung ist die gleiche, aber je nachdem, aus welchem Blickwinkel ich das Ganze betrachte, fühlt es sich ganz anders an. Und wie man jetzt sozusagen das Ganze genau gestaltet, das hängt auch so ein bisschen von persönlichen Faktoren ab. Da muss man sich eben den Athleten angucken. Es gibt Athleten, die reagieren auf Misserfolg. Das hört sich jetzt ein bisschen paradox an, aber die reagieren auf Misserfolg positiv.
Also du meinst, wenn man zum Beispiel jemanden hat, der ist jetzt in der Diät und macht einen Fortschritt, dann reagieren die besser, wenn der Coach zum Beispiel sagt, naja, ganz nett, aber dort und dort bist du noch scheiße, als wenn man die loben würde für die Verbesserung?
Genau, also ich bin zum Beispiel so ein Typ. Ich reagiere relativ gut auf negatives Feedback und fühle mich dann angespornt. Gibt aber auch ganz viele Leute, die das total fertig macht und die damit nicht zurechtkommen. Und die muss man dann eben versuchen, auf andere Weise aufzubauen. Das heißt also, je nachdem, wie der Athlet so von der Persönlichkeit her gestrickt ist, muss man da eine andere Strategie anwenden, um aus ihm das Beste rauszuholen, sozusagen. Da ist es ja auch so, dass zum Beispiel so ein Fußballtrainer, dass er regelrecht Alchemie betreibt, wenn er da eben versucht, so eine ganze Mannschaft genau so zu dirigieren und genau so irgendwie strategisch in die Verfassung reinzubringen, dass sie ihre beste Leistung als Mannschaft entwickeln können, weil da kommt ja noch zusätzlich Gruppendynamik dazu und dann reden wir wirklich über ganz komplexe Dinge, wo es eben auch nicht so diese eine Wahrheit gibt. Das heißt also, es ist viel mehr eine Kunst als eine Wissenschaft letzten Endes, was man da macht.
Aber jetzt haben wir ja nicht nur, wie setzt man sich gute Ziele, sondern wie sucht man sich auch die richtigen Herausforderungen? Nehmen wir mal an, ich nehme nur an Wettkämpfen teil, wo ein oder zwei Leute starten oder wo halt nur Leute starten, die nicht gut sind, dann gewinne ich ja jeden Wettkampf. Ja, oder platziere mich halt sehr gut. Nur ist das möglicherweise ja keine besondere Leistung oder Herausforderung.
Genau, also das ist ein ganz wichtiger Faktor. Je nachdem, wie ich mir meine Ziele setze, werden diese Ziele auch effektiv sozusagen als Motivationsgeber auch letzten Endes fungieren. Wenn ich immer wieder nur an schwach besetzten Wettkämpfen teilnehme, dann ist es zwar relativ einfach, dort ein gutes Ergebnis zu erzielen, aber ich werde das selber auch gar nicht als großes Erfolgserlebnis nachher buchen können, weil ich ja weiß, dass ich vielleicht nur ein oder zwei Gegner hatte und die vielleicht noch schwach waren. Und deswegen ist es eben auch wichtig, sich auch da wieder auf die eigene Leistung immer wieder zu berufen. Wenn ich zu einem Wettkampf gehe, wo relativ schwache Gegner sind, ich aber trotzdem eine gigantische Leistung abrufen kann und ich für mich gesehen sozusagen eine super Leistung auf die Bühne bringe, dann wird das ein Erfolgserlebnis für mich sein. Aber das funktioniert halt nur, wenn ich mich auf meine Leistung konzentriere. Wenn ich immer wieder nur auf die Platzierung gucke, dann ist das relativ ungeeignet als langfristiger Motivationsgeber.
Aber generell so, dass man so im Kopf so ein paar Luftschlösser baut, ist das okay? Also wenn jetzt einer anfängt zu trainieren und sagt, naja, aber ich wäre gerne Profi?
Ja, das ist das, was ich den privaten Größenwahn nenne. Also so eine übergeordnete Vision zu haben, ist absolut in Ordnung und kann, denke ich, auch positiv genutzt werden. Also einfach so, wenn man sich das dann für sich im Privaten visualisiert, dass man sagt, da möchte ich mal hin und sich das auch immer wieder vorstellt und auch immer wieder guckt, fühlt sich das denn auch gut an? Ist das wirklich das, was ich will? Dann ist das immer super, so als wie so ein Leuchtturm sozusagen, der in der Ferne steht und damit ich einfach weiß, in welche Richtung ich arbeiten will. Aber man muss da ein bisschen aufpassen, dass man, also ich bin der Meinung, dass man das nicht zu sehr nach außen auch kommunizieren sollte, weil man sich damit natürlich extrem unter Druck setzt. Also wenn ich jetzt irgendwie gerade in einem Sport angefangen habe und irgendwie überall rum erzähle, ich will Profi werden, dann setze ich mich damit auch unter einen Riesendruck. Und wenn ich dann nachher meine ersten Wettkämpfe vielleicht mache und werde Zweiter oder Dritter, was vielleicht super Ergebnisse wären normalerweise, und dann aber lauter Kumpels habe, die sagen, hey, wenn du Profi werden willst, musst du die Sachen aber gewinnen und so weiter, dann kann das auf Dauer total zermürbend sein. Insofern würde ich solche Sachen eher so als Motivationshilfe im Privaten betrachten und ja, wie gesagt, so als Richtungsgeber. Aber ich würde sowas nicht nach außen kommunizieren.
Also sind ja die sozialen Netzwerke, die wir haben, eigentlich sogar so ein Stück weit gefährlich auch, gerade für Leute, die jetzt noch relativ am Anfang ihrer Karriere stehen. Man ist ja dann schon geneigt, jedem so das wissen zu lassen, was man macht oder was man vorhat. Und ist ja dann schon so, wie du sagst, ja, wenn ich halt jedem sage, hier, ich habe dieses oder jenes Ziel, so wie an der Börse, dann wird selbst ein gutes Ergebnis einen negativen Kurs auslösen, wenn man halt mehr erwartet hat oder beziehungsweise die Erwartungshaltung größer war als das, was in der Realität dann rausgekommen ist. Sollte man dann überhaupt so viel, sag ich mal, von sich preisgeben? Ich meine, ein Stück weit sind Träume ja auch was Privates. Sollte man denn jeden das wissen lassen, zum Beispiel bei Facebook, was man sich insgeheim erträumt?
Da gibt es keine Grundregel. Ich denke, wenn man damit leben kann, dass einem vielleicht die Kumpels dann irgendwie ein bisschen blöd kommen, wegen einem zweiten Platz, dann kann man das durchaus machen. Aber ich denke, also ich muss da nochmal so auf diese Grundregel zurück. Wenn ich kommuniziere, dass ich eine bestimmte Leistung selber abrufen möchte, dann ist das, denke ich mal, okay. Solange ich nicht hingehe und sage, ich möchte den und den Wettkampf gewinnen oder sonst irgendwas. Wenn ich einfach sage, hey, ich möchte dieses Jahr in meiner Topform irgendwie bei Wettkampf XY auftauchen, dann ist es vollkommen okay. Und wenn man scheitert, ist das auch in Ordnung. Aber wenn ich halt sowas kommuniziere, auf was auf Platzierungen hinausläuft und so weiter, da habe ich halt tatsächlich immer ein relativ hohes Risiko, dass ich mir da sinnlosen Druck mache, der nicht sein muss. Also man sollte sich wirklich immer auf die eigene Leistung konzentrieren und nicht so sehr auf den Vergleich mit anderen.
Ich denke halt, dass viele Leute ihre Träume vielleicht deshalb preisgeben, zum Beispiel auf Facebook, um ja zumindest hinter sich diese Tür zuzumachen, dass sie einmal nicht mehr aufhören können. So einfach als Motivationsgeber hier. Jetzt mache ich den ersten Schritt. Der erste Schritt sieht so aus, dass ich allen meinen Bekannten bei Facebook sage, ich mache jetzt dies und das. Und dann ist der Stein erstmal ins Rollen gekommen.
Ja, das hat man auch oft bei Leuten, die sowas machen wie mit dem Rauchen aufhören zu wollen oder so, dass sie das dann erstmal nach außen kommunizieren, so wie du schon selber sagst, um so ein bisschen so quasi ein nach hinten hin ein Hindernis aufzubauen, dass man keine Kehrtwende mehr machen kann. Ich weiß aber nicht, ob das eine gute Idee ist, ehrlich gesagt. Also ich denke, man sollte sich die Willenskraft doch schon irgendwie auch aus der eigenen Seele holen und nicht so sehr an etwas, was nach außen hin sozusagen relevant ist, knüpfen.
Wobei ja dann, wenn wir dieses Raucherbeispiel nehmen, das Umfeld eine gewisse Verantwortung dann ja schon bekommt, weil das Umfeld wäre dann in dem Moment diejenigen, die sagen, wenn der Griff hier an die Brusttasche kommt, ey, du wolltest doch aufhören zu rauchen. Und dann wäre das Umfeld in Vorbereitung auf einen Kraft-3-Kampf oder auf einen Bodybuilding-Wettbewerb doch auch, warum bist du nicht im Training oder was weiß ich was?
Das ist richtig. Ich glaube aber, dass es wichtig ist, dass man darauf nicht angewiesen ist. Also ich glaube, dass es wichtig ist, dass man selber weiß, warum man das tut. Ich kann da so ein bisschen zum Beispiel einen Vergleich erziehen mit meiner veganen Ernährung. Wenn ich mich vegan ernähre, dann bedeutet das auch, dass ich bestimmte Sachen nicht mehr esse. Und unter Umständen sind das Sachen, die ich früher mal lecker fand. Also wo vielleicht unter Umständen auch die Frage ist, bin ich da irgendwann mal versucht, nochmal irgendwie einen Liter Kuhmilch oder Kakao oder zu trinken oder mal einen Steak zu essen oder sonst irgendwas. Und wenn ich mir jetzt angucke, was man in der Wettkampfvorbereitung macht, dann ist es da auch so, dass ich bestimmte Sachen nicht mehr esse. Jetzt ist es aber so, dass ich in der Wettkampfvorbereitung, und das ist also absolut immer so gewesen, ein Riesenproblem hatte, diese Diät durchzuhalten, die ich gemacht habe. Mit der veganen Ernährung ist das aber überhaupt kein Problem. So, woran liegt das? Bei der veganen Ernährung weiß ich ganz genau, warum ich das tue. Und die Motivation kommt von innen heraus. Das heißt, ich muss das nicht machen, weil ich eine bestimmte Form erreichen muss, weil das jemand, der nachher in der Jury sitzt, von mir erwartet sozusagen. Sondern ich mache das einfach, weil ich für mich denke, das ist das Richtige. Dadurch fühlt sich beides sehr, sehr unterschiedlich an. Bei der veganen Ernährung habe ich überhaupt nicht das Gefühl, dass ich irgendwie dass ich überhaupt irgendwas leisten muss, sondern es passiert einfach automatisch und ich habe überhaupt keine Probleme zu widerstehen, sozusagen, wenn jetzt irgendwie so, keine Ahnung, Käse überbackenes Stück, keine Ahnung, Pizza oder sowas ist und ich normalerweise denken würde, boah, das will ich jetzt zwar gerne essen, aber ist Käse drauf, dann fällt mir das überhaupt nicht schwer zu widerstehen, während das in der Diät ganz anders aussehen würde. Und ich glaube, das ist eben der absolute Faktor, der erfolgreiche Leute von nicht erfolgreichen Leuten unterscheidet. Erfolgreiche Leute wissen ganz genau, warum sie das tun, was sie tun. Sie haben sich vorher überlegt, welches Ziel sie sich setzen. Sie wissen ganz genau, warum sie dieses Ziel haben. Und deswegen fällt es ihnen auch nicht schwer, sich komplett den Arsch aufzureißen, um dieses Ziel zu erreichen. Während Leute, die nicht so erfolgreich sind, meistens nicht wirklich wissen, warum sie das tun, was sie tun. Oder sie machen es, um ihre Eltern glücklich zu machen. Oder sie machen es, um Geld zu verdienen. Oder aus irgendwelchen anderen Gründen. Und das fühlt sich dann natürlich anders an. Wenn ich arbeiten gehe, um Geld zu verdienen, dann fühlt sich das anders an, als wenn ich arbeiten gehe, weil ich einfach denke, das ist das Geilste, was es auf der Welt gibt und ich mache das gern.
Perfekter Abschluss für unsere Sendung, denn wir hoffen, dass ihr auch nächste Woche wieder gerne reinschaut. Ihr müsst euch auch nicht besonders den Arsch aufreißen, denn wir sind auf eurem Smartphone auch genauso zu Hause mit unserer Sendung wie auf eurem PC und auf jedem anderen MP3-fähigen, internetfähigen Endgerät. Vielen Dank, Patrick, dass du hier wieder in der Sendung warst. Und vielen Dank euch zum Zuhören. Bis zur nächsten Ausgabe Hardbody Radio mit Pia Lameli.
Und Patrick. Hardbody Radio. Hardcore auf die Ohren.